Ja. Okay, ihr Lieben. Unsere Kinder, Dankeschön, sind ja alle in Norddeutschland geboren, alle drei. Und sie haben ihre Kindheit in Norddeutschland verbracht. Und dann sind wir 2004 nach Süddeutschland gezogen. Und da hatten wir ein großes Haus zur Miete. Wir hatten schon ein kleineres, was Gott uns geschenkt hat, die letzten Jahre in Norddeutschland. Aber das war fast 180 Quadratmeter groß. Und das ist toll, wenn du drei Kinder hast und so ein großes Haus hast. Das ist wirklich toll. Und da hatten wir so eine Ecke. Weiter. Da hatten wir so eine Ecke in der Küche, so eine geheime Ecke. Da hatten wir dann so immer so eine Tabelle gemacht mit Datum und Strichen und Jahreszahlen. Dies war so an der Türecke. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr die kleinen Mäuse eben gesehen habt. Und dann guckt mal, die Tochter schon fast so groß wie Mama und die beiden Jungs sind richtig geschossen. Und der Mittlere, der passt fast gar nicht mehr durch die Tür. Das ist schon wirklich sehr krass. Und ja, wir haben das in regelmäßigen Abständen gemessen und kontrolliert. Und da gibt es so Jahre, das weiß jeder, der Kinder hat und das gemacht hat, da passiert fast gar nichts, stimmt's? Und dann hast du wieder Jahre, da denkst du, was ist jetzt passiert? Das sind ja 4, 5 Zentimeter oder was gewesen in einem Jahr. Und das ist wirklich krass. Und es war immer wieder mal spannend. Und ja, diese Stillstände manchmal und dann auch diese Wachstumsschübe. Und dann kommen ja dann auch diese Sprüche, ich bin dieses Jahr überhaupt nicht gewachsen. Und dann kommen, aus mir wird nie was, ich werde wohl nie groß. Das kennt man ja dann irgendwie. Alles so in dieser Richtung. Und dieses körperliche und natürliche Wachstum, ja, das ist ja ganz schnell sichtbar, wenn die so schießen. Wenn der Bartwuchs kommt, das ist einfach gut zu erkennen. Genauso wie in der Natur, ne? Im Frühjahr, wenn es dann losgeht. Oh, dann, wenn dann alles so anfängt und es grünt und blüht und schießt überall. Und dann wissen wir, wow, in einigen Wochen oder in ein paar Monaten, je nach Saison, hey, dann kommen die Früchte. Und dann können wir die Früchte genießen. Im Frühjahr freuen wir uns auf den Spargel, auf den Lauch, auf Radieschen, auf Feldsalat und auf Erdbeeren. Nicht aus irgendwo, ihr versteht, importiert. Echte deutsche, schwäbische, regionale Erdbeeren. Läuft euch auch das Wasser im Mund zusammen. Und dann im Sommer die nächste Früchte- und Erntezeit. Die Gurken kommen, die Tomaten, Paprika, Kirschen, Himbeeren, Johannisbeeren. Also mir läuft irgendwie schon das Wasser im Mund zusammen. Und dann im Herbst und im Spätherbst, dann kommen Kürbis und Grünkohl, Rosenkohl und Rotkohl und Äpfel und Birnen und Zwetschgen und Weintrauben. Ich muss aufhören, Leute, ich muss aufhören, sonst denke ich selber und ihr auch nur noch ans Essen. Wo will ich eigentlich mit dieser Predigt hin? Ich möchte heute sprechen einmal über das Geheimnis des Wachstums und dann auch das Ziel des geistlichen Wachstums. Und wenn wir jetzt gleich die erste Bibelstelle sehen, dann denkt nicht vorschnell, wo will er denn jetzt mit uns hin? Wartet mal. Wartet erstmal. Okay, die erste Bibelstelle aus 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Es geht jetzt um das Ziel geistlichen Wachstums. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Interessant bei der ganzen Gender-Thematik. Ja? Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid nicht furchtbar, nicht falsch lesen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer und die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Er sagt, wir schaffen Menschen in unserem Abbild, Menschen, die uns gleich sind, nach unserem Bild, als Ebenbild. Das heißt, als seine Kinder sollen wir sein Wesen und seine Herrlichkeit als Repräsentanten auf dieser Erde widerspiegeln, reflektieren. Und wir wissen, das war Gottes guter Plan. Dem Feind gefiel das nicht. Und der Paulus greift das ja in Römer Kapitel 3 auch auf. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes, die er uns zugedacht hat, verloren. Dass die Herrlichkeit Gottes, das Abbild Gottes im Menschen, wurde so radikal zerstört, zu einem Zerrbild. Wir sehen das weltweit an den Kriegen, an der Grausamkeit. Wir sehen das oft in unserem Umfeld, an Ungerechtigkeiten. Und an manchen Tagen merken wir, das Böse ist nicht nur da draußen, das Böse ist auch, ne? Das Böse kommt aus dem menschlichen Herzen, sagt Jesus. Nicht nur die anderen haben damit zu tun, auch wir haben damit zu tun, dass dieses Abbild der Herrlichkeit zerstört wurde. Doch wir wissen, das war nicht das letzte Wort, der Feind hatte nicht das letzte Wort. Gott, der Vater, hat es dabei nicht belassen. Er sandte einen ganz neuen Repräsentanten seiner Herrlichkeit auf diese Erde. Seinen Sohn, Jesus Christus. Und er trat auf, er trat vor die Menschen. Und die Jünger fragten ihn, Herr, zeige uns den Vater, der Philippus. Und was sagt Jesus? Habt ihr denn immer noch nichts begriffen? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus war das perfekte Abbild der Herrlichkeit Gottes. Und der Apostel Paulus greift das auf in Kolosser 1, wo er schreibt, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Also Jesus ist das perfekte Ebenbild Gottes. Und jetzt kommt es, und jetzt müsst ihr aufpassen, das Ziel geistlichen Wachstums. Jetzt kommt die nächste Bibelstelle. Jetzt den Punkt, den müssen wir empfangen. Und darüber brauchen wir Offenbarung. Römer 8, Vers 29 nach der guten Nachricht. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie, also wir alle, alle Gläubigen, sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Amen. Jetzt verstehen wir. Gottes Ziel ist, dass wir so transformieren und verändert werden in unserem ganzen inneren Wesen. Nicht nur, dass wir gerettet werden und an die Herrlichkeit kommen. Gottes Ziel für dich und für mich, für die ganze Gemeinde, für jeden in der Gemeinde ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Könnt ihr dazu Amen sagen? Das ist Gottes Ziel. Und wenn wir dieses Ziel nicht kennen, dann sind wir immer vielleicht falsch unterwegs und wollen nur auf Früchte und Leistung. Ich muss das und ich muss das und ich muss das. Weißt du, was du musst? Du musst nur bereit sein, wachsen zu wollen und dich verändern zu lassen. Amen. Und nicht dazu stehen und so, oh, was kann ich jetzt noch mal, eine große Frucht? Und dabei übersehen wir oft, weil wir denken, wir müssen dann, es gibt ja manchmal so Wettbewerbe, ne, mit diesen Riesenkürbissen. Habt ihr das mal gesehen? So Riesenfrüchte. Ich will auch mal eine große Frucht. Und dabei sagt Gott, verachte doch nicht den Tag geringer Anfänge. So kleine Träublis. Versteht ihr? Ein kleines Radieschen. So. Wir gehen an den kleinen Früchten, die Gott uns überall schenken. Wir gehen vorbei, weil wir warten auf diesen einen großen Riesenkürbis, damit wir uns auf die Bühne stellen. Wir sind fruchtbar. Wir sind so geistlich. Versteht ihr, was ich sagen will? Es geht um inneres Wachstum. Es geht nicht darum, dass wir angeben können, was wir alles drauf haben, was wir alles können. Gott will in uns, in unserem inneren Menschen, den wir nicht sehen, den er sieht, diesen inneren Menschen will er transformieren und verwandeln, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel, dieses innere und verborgene Wachstum, während unserer gesamten Lebenszeit in das Bild von Jesus transformiert, verwandelt zu werden. Du musst dieses Ziel kennen, weil sonst kann es sein, da vorne ist die Ziellinie und du rennst dahin. Ihr versteht? Du orientierst dich ganz woanders hin. weil du denkst, ich muss das und ich muss das, in das Bild Jesu verwandelt werden. Das ist dein Marathonlauf, das ist mein Marathonlauf, das ist unser Marathonlauf, unser ganzes Leben lang. Amen. Jesus immer ähnlicher werden, zunächst in unserem inneren Wesen. Wenn das geschieht, wir können ja nicht sagen, wie bei Galater 5, da die Frucht des Geistes, ja, ich bin jetzt geduldiger geworden. Da steht nicht von den Früchten des Geistes, da steht von der Frucht des Geistes, die vielfältig ist. Eine Frucht in vielfachen Auswirkungen, du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt drei Früchte, da ist wunderbar, sondern Gott möchte dein ganzes Wesen verändern. Wenn unser Wesen verändert, dann verändert sich dein Denken. Wenn dein Denken sich verändert, verändert sich dein Reden. Du wirst im Denken, fängst du an, die Dinge wie Gott zu sehen. Du fängst an, anders zu reden. Dein Reden wird ähnlicher, wie Jesus mit Menschen geredet hat. Und ganz wichtig, dein Handeln wird ähnlicher, wie Jesus an Menschen gehandelt hat. Amen. Das ist das Ziel Gottes. Mit Wachstum, Reife und Frucht, das in das Bild von Jesus. Und wenn man das mal so sagen kann, wir wissen ja, es gibt ja diese Misswahlen und Top-Dingels-Modell und Ding. Der schönste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat und auf dieser Erde war, ist Jesus. Ihr versteht, was ich sagen will. Es gibt ja nicht nur äußere, diese innere Schönheit. Der Seele eines Menschen, der Schönste, und es gibt so alte Pfingstjubellieder oder so klassische alte Kirchenlieder, wird diese Schönheit von Jesus so beschrieben, dass er der Schönste unter Tausenden ist und ist auch so Bibelverse. Jesus ist der schönste Mensch. Er ist Gottes Sohn und Menschensohn. Jesus ist der schönste Mensch von allen und er möchte seine Schönheit in dich hineingeben. Besonders ihr Damen, ihr Schwestern heute Morgen. Make-up und schön machen. Jesus hat ganz viel Schönheit für dich. Denn wahre Schönheit kommt von innen. Willst du schöner werden?
Ja.
Werde Jesus ähnlicher. Und dann strahlst du etwas aus. Und wenn du noch keinen Partner hast, die werden hinter dir herrennen. Die werden hinter dir herrennen, weil wahre Schönheit kommt von innen. Dann kannst du sagen, ungeistlich, nicht nur äußerlich, da ist ja ein Partner, der hat auch diese Schönheit von innen. Versteht ihr, was ich sagen will? Und dann fügt Gott etwas zusammen. Amen. Meine Schwester im Geist, aber auch meine Frau im Fleisch. Amen, versteht ihr? Gott fügt etwas zusammen. Schöne Menschen, innerlich schöne Menschen. Ist das toll? Ich finde das fantastisch. Hey, ihr Lieben, Christsein bedeutet Wachstum von Anfang bis Ende. In der Bibel finden wir tatsächlich so etwas wie eine Wachstumstheologie. Und vor allem finden wir das ganz stark natürlich auch in den Gleichnissen von Jesus. Ihr wisst das, wenn er so redet von den Samenkörnern. Und dann redet er auch von ganz kleinen Samenkörnern. Es geht gar nicht darum, wie groß die sind. Er sagt mit anderen Worten, egal wie klein die sind, das sind Power-Samenkörner. Die kommen von Gott. Da ist Power drin. Du musst nicht gucken, wie klein die sind. Die haben Power. Es macht da nicht Bäm. Aber über die Zeit, über Wochen, Monate, Jahre, so ein kleines Ding. Und auf einmal, sagt er, ist da ein riesiger Baum und Vögel bauen ihre Nester da drin. Und dieser Baum grünt und blüht und bringt reiche Früchte. Halleluja! Und bietet Schutz für viele Lebewesen. Das kann Gott aus deinem und unserem Leben machen. Wie fantastisch. Dann hat er dieses andere Bild, wo er vom Weinstock redet, in Johannes 15. Von der Rebe. Er ist ja der Weinstock, sein Vater, der Weingärtner, der diese Reben und pflegt alles. Und dann redet er von dieser Rebe am Weinstock. Wenn die verbunden mit ihm bleibt, dann sagt er, dann reinigt er die, er beschneidet diese Rebe. Ja, es tut manchmal weh, Amen. Christsein ist an manchen Stellen nicht nur schön, ihr kennt jetzt diese übertreibenden Prediger, die alles happy-clappy und so. Oh. Hallo? Wir bleiben mal realistisch, stimmt's? Wir haben Tage, das ist himmelhoch jauchzend, dann hast du Tage. Oh, stimmt's? Ist doch wahr. Es ist die Wahrheit. Und da müssen wir auch ehrlich sein. Und es tut weh, gereinigt oder beschnitten zu werden. Stimmt's? Aber der Herr Jesus sagt, er macht das. Warum? Um uns weh zu tun und uns zu verletzen. Damit wir mehr Frucht bringen. Versteht ihr? Er schneidet etwas zurück, was nicht gut ist. Und an anderer Stelle, wo es gebraucht wird, schießt dann diese Kraft ein. Und es entwickelt sich das, wo Jesus sagt, mein Bild wird jetzt in dir geformt. Mein Bild wird in dir geprägt. Und wir begreifen das. Und jeder Zuhörer damals, die kamen ja, die hatten viel mehr Verständnis von Natur und Landwirtschaft und Weinbau und Weinanbau und so weiter, als wir heute. Aber jeder Zuhörer damals und eigentlich auch wir verstehen sofort, wovon Jesus da redet, von diesem Wachstum. Das ist nicht, dass der Bauer da hingeht, heute macht er Samen und morgen geht er hin, bäm, die Bäume sind alle da. Das ist Quatsch. Das ist unrealistisch. Und wer solche Sachen euch sagt, der lügt. Es ist nicht wahr. Jeder versteht Wachstum, Reife und Frucht. Das sind ganz zusammenhängende Vorgänge und Prozesse. Und sie brauchen alle Zeit. Oh Herr, gib mir Geduld. Und zwar sofort. Das funktioniert nicht. Das ist ein gefährliches Gebet, wenn du betest, Herr, gib mir Geduld. Dann führt Gott dich in Situationen, wo du Geduld entwickeln wirst. Versteht ihr? Passt genau auf, was ihr betet, ihr Lieben. Ich möchte zu einem starken Mann Gottes oder ich möchte zu einem Vater oder einer Mutter in Christus werden. Dann lässt Gott sich dich entwickeln. Und dann wirst du auch dazu. Nur manchmal passiert erstmal das Gegenteil von dem, du denkst, was passieren sollte, stimmt's? Und das ist kein Wunder. Weil das wahre Wachstum, das geschieht ja gar nicht im Sichtbaren. Wir denken immer, da muss dieses sofort sichtbar. Wo passiert das wahre Wachstum? Im Verborgenen. Tief im Natürlichen, in der Erde. Niemand sieht es. Du denkst die ganze Zeit im November. Ich finde den Monat auch nicht schön unter uns, mal so gesagt. Ist ja auch doof, wenn alles so abstirbt. Ne? Die Blätter verlieren, also die Bäume verlieren alle Blätter. Sieht so kahl aus nach Tod. Ist nicht schön. Seid doch ehrlich. Findet das jemand schön? Ich nicht. Und dann ist es so bis Februar, Anfang März. Und es ist schön, wenn man was sieht. Stimmt das nicht? Das ist doch schön, wenn es wieder sprießt. Aber wir singen nachher zum Abschluss dieser Predigt, singen wir dieses Lied. Waymaker. Und da kommen ja diese Strophen vor, wo es heißt, dass Gott, der ist, don't stop working, der hört nicht auf zu arbeiten, auch wenn wir nichts sehen. Hört Gott gar nicht auf zu arbeiten. Er arbeitet auch im Verborgenen, tief im Erdboden, und zwar im Verborgenen unseres inneren Menschen, unserer Seele. Denn an unserer Seele, da ist noch viel Arbeit, stimmt's? An meiner ja. Da hat Gott gut zu tun, das in sein Bild umzugestalten. Und so begreifen wir das, das braucht Zeit, und über die Jahre begreifen wir das mehr und mehr. Und dann schnallen wir das, wenn die Bibel sagt, wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Von Gnade zu Gnade, von einer Herrlichkeitsdimension in die nächste. Und Heranwachsende würden sagen, das ist jetzt Jesus 2.0 für Heranwachsende, die Gleichnisse. Ja klar, ist wie bei meinen Videospielen. Ich komme von einem Level auf den anderen. Amen. Amen an die Heranwachsenden. Das ist es. Alle elektronischen Dinge müssen abgegradet werden. Und wenn wir das wollen, kriegen wir immer wieder Upgrades vom Himmel. Stimmt's? Wir werden abgegradet, auf den neuesten Stand gebracht, schöner gemacht. Du kriegst dein inneres Make-up-Update für jeden neuen Tag. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, das Wort Gottes zu lesen, zu beten, dann denk an das. Ich brauche mein Schönheits-Update. Ist das eine gute Idee? Herr, und dann guckst du in den Spiegel, Schönheitsupdate heute. Ich brauche dich. Ich strecke mich nach dir aus. Ich brauche ein Schönheitsupdate. Wow. Gott ist gut. Und er gibt uns dieses Schönheitsupgrade. Hey, niemand von uns kann machen, dass wir wachsen. Stimmt's? Ich kann das nicht. Du kannst das auch nicht. Ich kann es auch nicht in euch bewirken. Aber es gibt ganz klar Wachstumsbeschleuniger und Wachstumsblockaden. Das heißt, auch wenn wir selber kein Wachstum machen können, so können alle eure Leiter euer Wachstum fördern. Amen. Alle eure Leiter, die einen gewissen Einfluss auf euch haben, können euer Wachstum beschleunigen. Und noch etwas Interessantes. Auch ihr persönlich könnt euer Wachstum beschleunigen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ihr könnt nicht machen, dass ihr wächst. Keiner der Leiter kann das tun. Aber was Menschen könnten, was Leiter könnten, wenn sie das falsch machen, dann könnten sie euer Wachstum blockieren, stimmt's? Verhindern, auf die Bremse treten. Ich glaube, dass ein wahrer Leiter oder eine Leiterin von Gott immer auf dem Herzen hat, dass die Menschen, die Gott ihm anvertraut oder ihr anvertraut hat, dass sie sich entfalten. Dass sie wachsen und die volle Reife kommen. Amen. Und der Hammer ist, ihr habt das auch. Ihr habt Autorität. Ihr habt Autorität, euer Wachstum zu fördern. Und leider, das ist dieser freie Wille in uns, hat schon mal jemand gebetet, ach Herr, nimm mir doch mal einen freien Willen. Nein, das ist ein Geschenk. Du darfst dich immer entscheiden. Du kannst dich immer entscheiden. Wir können natürlich falsche Entscheidungen treffen und damit richtig auf die Bremse gehen und unser Wachstum blockieren. Also nehmt das mit. Weder die Leiter noch ihr selbst könnt machen, dass ihr wächst. Aber gemeinsam, wir können das Wachstum voneinander fördern. Du selbst kannst dein und das Wachstum anderer fördern. Stell dir das mal vor. Ich finde das einfach wirklich stark. Natürlich das Positive. Das Negative, das ist ein anderer Punkt. Das ist ganz klar. Hey, diese Wachstumsturbos oder diese Wachstumsbremsen, denkt an Pflanzen. Jetzt denkt nicht so an diese Nachtschattengewächse, diese Ausnahmen. Denkt an normale Pflanzen, die brauchen was? Die brauchen Sonne, die brauchen Licht, auf Christsein übertragen. Der Apostel Johannes spricht davon in seinem Brief, wandelt im Licht und in seiner Wahrheit, nicht in der Lüge und in der Finsternis. Dann haben wir keine Gemeinschaft miteinander. Aber wenn wir im Licht und in der Wahrheit wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist doch interessant. Und dann, Menschen brauchen, genau wie Pflanzen und Tiere auch, sie brauchen nährstoffreiche, regelmäßig immer wieder reichhaltige Kost. Stimmt's? Gute Nahrung. Und dafür sind wieder zwei Gruppen verantwortlich. Ganz stark natürlich die Leiter, dass sie gute, reichhaltige, wachstumsfördernde Kost bekommen. Und ihr selbst auch, dass ihr das Wort Gottes empfangt. Manchmal hat man wenig Zeit, dann reicht es ein Vers aus der Bibel-App, ist ja klar, oder Losung oder irgendwas. Aber dann sagt man auch wieder, ich brauche ein stärkeres Update heute. Heute bin ich nicht so schön gewesen, ich brauche ein schöneres Schönheitsupdate heute. Ich brauche eine bessere Mahlzeit. Und dann gräbt man ein bisschen tiefer im Wort, ihr versteht. Dann betet man ein paar Minuten länger. Dann liest man nicht nur einen Vers, sondern guckt mal sich ein ganzes Kapitel an. Oder wenn du mal mehr Zeit hast, liest du so einen kurzen Brief. Kolosser oder Philipper, mal so vier Kapitel. Dass du das mal zusammenhängend liest und sagst, ich möchte heute mal so richtig abgegradet werden. Ich möchte mal so richtig gesättigt werden. Und was ganz wichtig ist, genauso ist es im Natürlichen, unser Körper, wie auch der innere Mensch, wir brauchen diesen Wechsel von Anspannung und Entspannung. Das ist gesund. Lebst du in einem Extrem, bist immer nur tun, 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 dann kriegst du bald einen Herzinfarkt. Das ist nicht witzig. Und machst du gar nichts, ja, da verkalken alle Gelenke und alles verschiedene, so lazy. Das ist mal gut, aber wichtig ist dieser Wechsel. Und das kann man sich einfach ganz einfach einprägen. Wir brauchen den Wechsel von tun und ruhen. Tun und ruhen. Und zwar körperlich, wie auch geistlich. Unsere Seele braucht das. Und wenn du das bei Jesus anguckst, die haben oft Action und so weiter, dann hast du aber auch diese Stellen. Sie dienen den Kranken, helfen einander. teilen Brote aus. Die haben wirklich gut zu tun. Und dann sagt Jesus auch, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und an anderen Stelle sagt er zu seinen Jüngern, kommt ein wenig Absatz und ruht ein wenig. Kennt ihr diese Stellen? Stark, oder? Wir müssen aufpassen, dass der Herr es immer, geht immer ausgewogen mit uns rum. Tun und ruhen. Nimm das mit. Das Wichtigste, das hat allerdings ganz viel an Wachstumsbeschleuniger oder Blockade mit unserer inneren Haltung, mit uns selbst zu tun, die Bereitschaft, wachsen zu wollen. Wenn du nicht wachsen willst, dann können die bevollmächtigsten Leiter Gottes hierher kommen, die größten Namen auf der Welt, die bekannt sind, sie könnten hierher kommen und du sitzt da, du wirst nichts empfangen, da wird kein Wachstumsschub oder Turbo passieren. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn du das nicht willst, passiert es nicht. Da sagen wir lieber nicht Amen an der Stelle, versteht ihr? Lieber nicht. No, 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 no. Deshalb, diese innere Bereitschaft, und der Herr gibt dir eine ganz tolle Verheißung dazu, wenn du noch überlegst, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Der Herr gibt zum Wollen auch das Vollbringen. Ist das nicht toll? Du kannst sogar so ehrlich sein, ich weiß noch gar nicht, wie ich mich darauf einlassen will. Dann kannst du beten, Herr, verändere mich. Amen. Und Jesus hatte zu kämpfen an einer Stelle mit dem Willen Gottes, wo er im Garten Gethsemane gebetet hat. Stimmt's? Er hatte zu kämpfen. Oh ja, so nach dem Motto, muss das sein? Muss ich da jetzt wirklich durch? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit irgendwie so? Aber nicht mein Wille. Dann ringt er sich durch. Da steht ja, sein Schweiß war wie Blutstropfen. Und dann heißt es, da kam ein Engel und stärkte ihn. Selbst der Herr Jesus hatte nötig, als er auf der Erde als Mensch war, ja, dadurch anfechtbar und schwach. Er hatte nötig, durch einen Engel gestärkt zu werden. Stellt euch das mal vor. Der Gottessohn, wir reden von Jesus. Dann dürfen wir da auch mal schwach sein in manchen Momenten, oder? Wo du denkst, ich packe es vielleicht gar nicht. Der Herr wird dir helfen. Und wenn er dir einen Engel senden muss, auch zu Elia hat er Engel gesandt und ihn versorgt. Er gibt dir keinen Fuß drin, du hast jetzt versagt, ich kümmere mich nicht mehr um dich. Was hat er zum Elia gesagt? Schlaf und iss. Er durfte schlafen und hat Versorgung gekriegt. Schlafen und essen. Auch das kann manchmal dran sein. Aber du musst die Bereitschaft haben, zu wachsen. Stell dir die richtigen Fragen. Wie komme ich geistlich weiter? Wer kann mir dabei helfen? Welche Literatur und welche Veranstaltungen sind für mein Weiterkommen, für meine Entwicklung förderlich? Oder wer in meinem Umfeld oder was behindert mich eigentlich? Und dazu habe ich euch ein interessantes Video sozusagen als Gleichnis mitgebracht aus der Familie meines mittleren Sohnes Konstantin und seiner Frau Pam. Die haben zwei Söhne, den Jerry und den Lenny. Und dieses Video, was wir gleich angucken, ist ein echtes, modernes Gleichnis, wie Gemeinde miteinander umgehen soll, wie die in der Familie. Denn der Lenny war da so etwas über ein halbes Jahr, um ein halbes Jahr alt. Und dann wurde die Nahrung umgestellt von Milch auf erstmal Brei, damit er zu fester Nahrung kommen kann. Und das, mach mal dieses Licht vielleicht lieber aus hier. Das gucken wir uns jetzt mal an und nehmt das als Beispiel, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Jetzt pass mal auf. Okay, bis dahin, danke. Ist das nicht cool? Die ganze Familie ist unterstützend bei der Nahrungsumstellung. Ich finde das genial. Die Mama füttert mit dem Brei. Der Bruder, der große Bruder, streichelt ihm über den Kopf und ermutigt ihn. Der Papa filmt und gibt die ganze Zeit mit seiner Stimme, die der erkennt, ermutigende Kommentare. Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe mich, als ich die Predigt ausgearbeitet habe, der Heilige Geist mich an dieses Video erinnert, was wir vor Jahren von unseren Kindern geschickt bekommen haben. Hat mich daran erinnert und ich war begeistert. Das angeguckt und dachte, Herr, was für ein modernes Gleichnis für die Gemeinde. Wie wir miteinander umgehen sollen. Denn in der Gemeinde brauchen wir nicht nur Milch. Milch ist für Babys und Kleinkinder. Wir brauchen feste Kost. Und das schmeckt uns am Anfang nicht. Nein. Und dann wird über Predigten gemotzt. Kann ich nicht kauen. Kann ich nicht runterschlucken. Kann ich nicht verdauen. Kann ich nicht verstoffwechseln. Und dann kommt der große Bruder oder die große Schwester. Du schaffst das. Du schaffst das. Du kriegst das runter. Das ist für dich. Dann wirst du stark, wenn du das isst. Und der Papa, ja, isst, komm. Ihr versteht, geistliche Väter, Mütter, die Brüder und Schwestern, die Leiter. Und das ist der Hammer. Darf ich bitte wieder Licht haben? Ich finde das so stark. Denn Gott hat ein übernatürliches Wachstumsförderungsprogramm im neuen Bund aufgelegt. Und das ist anders als Regierungsprogramme, die viel versprechen und wenig halten, stimmt's? Gottes Wachstumsprogramm sieht so aus. Wir lesen mal Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 15 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Das ist göttliches Wachstumsförderungsprogramm. Und er, das ist Jesus Christus, ist nun auch der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Merkt ihr, da ist das Ziel wieder, in das Bild von Jesus verwandelt werden. Und deshalb hat Gott verschiedene Leiter und Leiterinnen gesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, den fünffältigen Dienst. Und es sind Heranwachsende in der Gemeinde, die stärker geworden sind. Es sind geistliche Väter und Mütter, es sind Kinder in der Gemeinde. Und ganz wichtig, die Gemeinde selbst. Christen sind keine Einzelkämpfer, keine Einsiedlerkrebse, stimmt's? Sondern Christen sind Schafe. Schafe sind Herdentiere. Schafe und die Herde braucht den Hirten. Aber sie brauchen auch die anderen Schafe, sie brauchen die Herde. Ein Christ braucht eine Ortsgemeinde. Vergiss all die Leute, die sagen, ja, ich gehöre zum weltweiten Leib Christi. Wie heißt der Pastor? Jesus. Okay, wenn du krank bist, wer kann zu dir kommen? Jesus. Mit wem kannst du dich beratschlagen? Jesus. Das sind Leute, die kannst du vergessen. Das sind gefährliche Menschen, weil sie haben keine Ergänzung. Sie empfangen nichts von den Gaben, die Gott gegeben hat. Sie lassen sich von Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern nicht dienen. Der Punkt ist aber folgender. Du brauchst die Geschwister. Du brauchst deine Geschwister, du brauchst geistliche Väter und Mütter, damit sie dich unterstützen und tragen. Du brauchst das zur vollen Entwicklung, brauchst du diese vielfältigen und sich ergänzenden Gaben und Dienste und Ämter, die Jesus selbst seiner Gemeinde geschenkt hat. Kannst du mir mal erklären, wenn Jesus dein Hirte ist, wie du die Geschenke von Jesus ablehnen kannst? Erklär mir das bitte mal. Jesus hat Geschenke gegeben. Du sagst, nö, zur Ortsgemeinde. Das ist ein Geschenk von Jesus, dass überall, wo es möglich ist, Ortsgemeinden sind. Amen. Das sind Geschenke. Warum lehnst du die Diener oder Dienerin Gottes ab? Das sind Geschenke von Gott. Wie kannst du denn seine Geschenke ablehnen? Wirst du nie wirklich wachsen. Nur dann werden wir richtig im Glauben wachsen, vor schlimmen Irrlehren bewahrt werden. Nur so wird das volle Potenzial in uns freigesetzt. Nur so werden wir die volle Reife erhalten. Nur so werden wir, und das ist das Ziel, dem Haupt Christus immer ähnlicher. Du brauchst die Gemeinde. Ich sage es nochmal, auch den Leuten, die zugucken oder nachhören. Du brauchst die Gemeinde. Du brauchst die vielfältigen Gaben und Geschenke, die Gott in die Gemeinde gegeben hat, die euch dienen in der Kraft und Autorität seines Geistes. Und ich hoffe, dass ihr wisst hier in Göppingen, wie gerade ihr an dieser Stelle von vielfältigen Ämtern, Gaben und Diensten, wie reich ihr gesegnet seid an dieser Stelle. Wisst ihr das eigentlich? Wisst ihr, was ich meine? Die meisten haben nur irgendwie einen Hirten. Ich sage das jetzt ganz bewusst mal ein bisschen abfällig. Die haben nur einen Hirten. Und dann kommt er und streichelt die Schafe und besucht im Krankenhaus. Mag ja ganz nett sein, aber es ist sehr begrenzt. Amen. Weil ein Mensch nicht die ganze Fülle von Jesus repräsentiert. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Versteht ihr das? Hier kommen, hier sprechen und dienen euch so viele Menschen und ihr seid an dieser Stelle besonders gesegnet. Ich bitte euch, dass ihr als Gemeinde dafür dankbar seid. Seid dafür so richtig dankbar. Das ist Gottes Weg, um euch in die Reife und in die Fülle zu bringen. Und doch muss ich euch an der Stelle etwas sagen. Denn Menschen, egal wie begabt und gesalbt und von Gott autorisiert sie sein mögen, alle Menschen sind begrenzt. Alle. Nur Gott hat alle Möglichkeiten, stimmt's? Das ist nur Gott. Und das ist an der Stelle unheimlich wichtig, das zu betonen. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass ich das nicht mit euch lesen soll, aber ich skizziere euch das so ein bisschen. Kennt ihr den Brief, den ersten Brief von Paulus an die Korinther? Ist der euch bekannt? Im Groben so. Sagt mal ja oder nein. Oder ist euch der erste Brief von Paulus an die Korinther bekannt? An einer Stelle lobt er sie ja. Warum lobt er sie? Weil sie alle Geistesgaben haben. Ist euch das mal aufgefallen? Er sagt, ihr habt die Fülle der Geistesgaben. Ist unglaublich. Hätte jede Gemeinde gerne, stimmt's? Aber was dann alles in den Briefen da kommt, das hätten wir alle nicht gerne, stimmt's? Da sind erhebliche Missstände in der korinthischen Gemeinde. Und das ist so krass, diese Liste ist so krass. Ich habe mal die schlimmsten Sachen notiert. Da sind Parteiungen, Spaltungen, sexuelle Unmoral, Fälle von Inzest, Christen, die zu Prostituierten gehen, Streitigkeiten, die Christen nicht miteinander klären, sondern die vor heidnische Gerichte gehen. Bruder und Schwester gehen vor Ungläubige und die machen den Glauben und die Gemeinde und ihren Herrn Jesus Christus lächerlich. Das ist ganz schlimm, was in dieser Gemeinde abgegangen ist. Und dann wird beschrieben, chaotische Abendmahlsfeiern, die teilweise in Fressgelage ausgeartet sind. Es wird beschrieben, der Missbrauch von geistlichen Gaben, um Menschen zu manipulieren. Es werden mögliche Fälle von Götzendienst angedeutet in dieser Gemeinde. Und 1. Korinther Kapitel 15, große Zweifel an der Auferstehung der Toten. Ist euch das mal aufgefallen? Große Zweifel, dass Paulus da so intensiv im ganzen Kapitel darauf eingehen muss. Und pass auf. Diese Liste von Missständen ist so heftig in der Gemeinde, aber an einer Stelle kommt der Apostel Paulus wirklich auf den Punkt und macht es ganz deutlich. Und das ist das Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3. Das müsst ihr zu Hause mal nachlesen. 1. Korinther Kapitel 3. Weil das sind so diese Worte, wo er sagt, und die sind ja lange im Glauben gewesen. Stellt euch das mal vor, da sind Menschen, die länger im Glauben sind. Der sagt, ich konnte zu euch nicht reden wie zu geistlich herangereiften Menschen. Ich konnte euch keine feste Speise zu essen geben, obwohl ihr lange im Glauben seid. Ich konnte euch nur Milch geben, weil die feste Speise, die konntet ihr gar nicht vertragen. Und jetzt kommt er auf den Punkt, er geht nicht auf die Symptome ein, die hat er ja alle aufgezählt im Brief. Er kommt hier auf den Punkt, warum diese Symptome da sind. Denn Symptome haben immer eine Wurzel. Sie haben immer einen Kern. Und er kommt auf den Kern in Kapitel 3, ihr müsst euch das durchlesen. Und dann sagt er, die Wurzel der Sache, aus der alle diese Missstände erwachsen, sagt er, ist eure geistliche Unmündigkeit. Es ist eure geistliche Unmündigkeit. Ihr solltet längst reif geworden sein, ihr solltet längst feste Speise vertragen können. Das seid ihr aber nicht. Und weil ihr geistlich unmündig seid, resultiert das in einer fleischlichen Gesinnung, in einer fleischlichen Lebenshaltung. Und das ist der Hammer. Sie haben sich nicht weiterentwickelt. Sie sind stehen geblieben. Es gab kein geistliches Wachstum. Und er muss sie behandeln wie Kleinkinder. Und sie sind verhaftet in typisch weltlichen Denkmustern. Und es ist ganz schlimm. Sie drehen sich nur um sich selbst. Sie sind in Streitigkeiten, in Fanlager, in Blocks. Und es kommt zu Spaltungen. Das kann der Tod einer Gemeinde sein. Spaltung. Also ganz schlimme Dinge. Und die Wurzel davon ist geistliche Unreife, Unmündigkeit und fleischliches Wesen, dass die Menschen einfach ihr altes Ich nicht ans Kreuz geben. Sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt und in der Taufe mit ihm begraben. Amen. Das ist der Kern, unsere alte Natur, die dann dominiert und selbst anfängt, mit Geistesgaben andere zu manipulieren. Das ist ganz, ganz schlimm. Und Paulus wird dann sehr, sehr deutlich. Und dann kommt er nochmal auf diesen Punkt und sagt, weil die Leute, ja, wir sind des Apollos, wir sind des Paulus und ich bin des Christus und bla, bla, bla. Und das sagt er, was sind wir denn, wir Apostel oder wir Leiter? Wir sind doch nur Menschen. Und egal, wie begabt oder gesalbt ein Mensch sein mag, alle sind begrenzt. Und dann kommt er auf folgenden Punkt. Er sagt, ja, wir haben euch mit unseren Gaben gedient, aber was kein Mensch und kein Leiter bewirken kann, ist, dass ihr geistlich wachst. Kann der Paulus nicht, kann der Apollos nicht, kann niemand. Keiner der Apostel kann das. Und dann kommt er auf den Punkt, ganz zentral auf den Punkt und sagt die Lösung. 1. Korinther 3, Vers 6. Da sagt er, das Wachstum schenkt allein der Herr. Das Wachstum schenkt allein der Herr. Ihr Lieben, das ist wirklich sowas von wichtig. Und deshalb diese Eigenverantwortung. Irgendwann müssen wir diese Kleinkindphase verlassen, hinter uns lassen. Und da muss ein Ruck durch uns durchgehen, aber es braucht auch Geduld. Und natürlich wäre das ganz toll, wäre das nicht schön, wenn wir nachher nach Hause fahren und wir kommen nächstes Mal wieder. Ich glaube, das ist im Sommer, im Juni oder so, ne? Wenn wir wieder da sind. Stellt euch mal vor, dass es so richtig Peng gemacht hätte. Jetzt werden noch Samen ausgestreut, im Juni kommen wir wieder und dann kommen wir wieder und dann ist hier eine Apfelbaum und eine Fruchtbaumplantage und die überall hängen schon die Früchte dran. Das ist leider nicht die Realität. Das ist ein schöner, frommer Wunsch, stimmt's? Aber jeder weiß, dass das nicht passiert. Und dazu mal ein humorvolles Beispiel eben. Stell euch mal Folgendes vor. Ich nehme euch jetzt mal mit nach Norddeutschland in die 50er Jahre. Da ist ein älteres Ehepaar. Es lebt in den 50er Jahren auf so einer kleinen Hallig, so Mini-Inseln im nordfriesischen Wattenmeer. Sie leben Tag aus, Tag ein, völlig abgeschieden von jeder Zivilisation, von jedem technischen Fortschritt. Es gibt kein fließendes warmes Wasser, keine Elektrizität. Die kennen keinen Fernseher, bekommen nur alle paar Wochen mal eine Zeitung. Also so richtige Insulaner, abgeschieden. Und die sind über so ein paar Dörfer an der Küste Nordfrieslands noch nicht hinausgekommen. Und die versorgen sich weitgehend durch so eine Mini-Land- und Viehwirtschaft selbst. Und dieses ältere Ehepaar hat spät einen Sohn bekommen, mit über 40 noch. Und in ein paar Wochen wird er volljährig. Und damals war das ja erst mit 21. Und die sind ganz aufgeregt. Die haben schon Monate alles geplant und haben jahrelang dafür diesen Tag gespart, dass sie ihren Sohn überraschen wollten. Sie haben nämlich eine Reise zur Weltstadt nach Hamburg geplant. In einem großen, luxuriösen Hotel in den 50er Jahren. Um dem Sohn mal was zu geben. Der wird ja jetzt erwachsen. Um dem mal was zu bieten. Und dann sind die aufgeregt. Oh, die ganzen Tage vorher. Und dann geht's los mit dem Zug nach Hamburg. Und sie gucken die Großstadt an, sie steigen aus. Und damals fuhren ja diese großen Mercedes-Taxis in Schwarz. Und dann sind sie völlig erstaunt, dass sie zum ersten Mal in so einem großen, schönen Mercedes fahren dürfen und fahren durch Hamburg und sammeln diese Eindrücke. Die haben noch nie eine Großstadt gesehen, versteht ihr? Die haben nur ein paar Dörfer gesehen in ihrem Leben. Und der Junge ist beeindruckt, der junge Mann mit 21. Und dann kommen sie an diesem Luxus-Nobel-Hotel an. Und dann eilen gleich zwei Pagen auf sie zu, weil sie das gar nicht kennen. Die wollen ja ihre Koffer nehmen. Nö, die behalten wir. Die kennen das ja nicht. Und die gehen zum Empfang, holen sich die Schlüssel. Und wieder kommen die Pagen. Nee, machen wir selbst. Und weil die sich nicht auskennen, sehen sie diese riesige, große, luxuriöse Treppe. Und ja, gehen sie dann da hoch, finden ihr Zimmernummer, gehen da rein und gucken das an und staunen. Die hatten ja kein fließend Wasser. Sie haben da eine Badewanne, fließend warmes Wasser und Luxusbetten, Doppelzimmer haben sie. Der Junge hat extra eins und alles fantastisch. Und dann sagt die Mutti: Ja, ihr Männer, ich richte uns hier schon mal ein, ich packe alles aus. Geht ihr doch mal gucken, wie das alles hier so im Hotel so läuft, wie die Abläufe sind. Guckt euch mal den Speiser, guckt euch mal alles an. Und die Männer sagen: Ja, gut, Mutter, dann gehen wir mal runter, ne? Und die gehen dann ganz langsam diese riesige Treppe runter. Und es blinkt und glitzert, alles nobles Holz. Überall diese super Kerzenleuchter mit edlen Kristallen und sind völlig beeindruckt und gucken sich das Restaurant an, völlig nobel, und sind total geflasht, die beiden Männer. Und dann gehen sie zurück in die Empfangshalle und sehen diese ganzen Gäste, wie gut die gekleidet sind und die hübschen Uniformen von den ganzen Bediensteten. Dann stellen sich so an eine Wand und plötzlich macht es rechts an der Wand, macht es ein Geräusch. Ting! Sie sind ganz verdattert, drehen sich um und dann geht plötzlich so eine geheime Tür in der Wand auf. Und plötzlich, da sind ganz viele Menschen in diesem Raum. Das ist ein Raum. Und diese Menschen kommen aus diesem Raum raus. Und denken, was ist das denn? Dann sind da schon andere, die an der anderen Seite der Wand gewartet haben. Und dann gehen eine ganze Gruppe von Menschen in diesen Raum rein. Und dann machst du wieder Ting. Und dann geht diese Wand wieder zu. Die gucken sich beide an, sind völlig verdattert, können das überhaupt nicht einordnen. Was ist das denn? Da sagt der Vater: Komm, das gucken wir uns mal genau an. Da gucken sie sich das an. Und auf einmal kommt so eine richtig alte Dame mit ganz vielen Falten. Und das macht Ting. Der Raum ist leer. Wo sind denn die ganzen Menschen? Und jetzt sehen sie diese alte Dame, richtig alt mit vielen Falten. Die geht in diesen Raum. Es macht wieder Ting. Und die gucken sich wieder verdattert. Also das sagt der Sohn ja. Also der Sache müssen wir jetzt auf den Grund gehen, mit dieser geheimen Tür und diesem Raum, dass die Menschen dann verschwunden sind. Dann warten sie ein bisschen länger, ein paar Augenblicke, also ein paar Minuten, und es macht wieder Ting. Und dann bleiben die beiden Männer da stehen mit offenen Mündern und können nichts sagen, weil heraus kommt eine wunderschöne junge Frau. Und sie sind völlig geflasht, gucken sich an. Und der Erste, der wieder sprachfähig ist, ist der Vater, und der stupst seinen Sohn an und ruft: Jung! Hol ganz schnell die Mutti! Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? So hätten wir es gern, stimmt's? Wir hätten gerne solche, als Leiter, oder wir hätten gerne solche Aufzüge, solche Turbos. Wir hätten gerne, dass wir als Leiter, ich habe Erweckungsgemeinden besucht, ich weiß, wovon ich rede, es war ganz toll. Aber es funktioniert nicht, dass wir sagen: Komm, wir fahren alle diese Gemeinde besuchen. Dann gehen wir alle in diesen Aufzug und dann kommen wir alle erweckt und rund erneuert zurück. Wäre schön, stimmt's? Aber Wachstum. Niemand kann euch, als die gesalbtesten Menschen der Erde nicht, können euch die Hände auflegen und machen, dass ihr wachst. Das gibt es nicht. Wachstum braucht Zeit. Wachstum braucht Förderung. Und das ist so wichtig. Und das passiert alles im Verborgenen. Und der Günther hat, und deshalb passt das alles so dermaßen zusammen, unser Pastor in Kirchheim, der Günther Oehrlich, hat letzte Woche ein Beispiel, da geht es um Berufung in dieser Reihe, auch um Wachstum, Berufung, Frucht. Total spannend, dass da gerade auch so was passiert. Und da hat er ein Video, eine Präsentation gezeigt, wie Wachstum im Verborgenen, auch auf der Erde, passiert, im Beispiel einer Wüste. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Lass uns beten und danach singen wir dieses Lied, wo es dann immer wieder auch heißt, dass Gott, auch wenn wir nichts sehen, dass Gott trotzdem arbeitet, ihr Lieben. Vater, wir danken dir, dass du es absolut gut mit uns meinst. Danke für dein göttliches Wachstumsprogramm, was du für den neuen Bund für dein Volk aufgelegt hast. Und wir wollen das. Wir wollen deine Geschenke annehmen. Wir sagen Ja zu deinem Wachstumsförderungsprogramm. Wir sagen Ja zu den Wachstumsturbos. Und wir sagen auch Ja zu den Zeiten, wo wir denken, es passiert gar nichts. Dabei durchleben wir nur eine bestimmte Jahreszeit, wo wir nichts sehen. Sozusagen von November bis Februar, manchmal in unserer Seele und geistlich. Und im Verborgenen wächst ganz viel im Wurzelwerk. Herr, wir wollen wachsen. Hab deinen Weg mit uns. Segne diese Gemeinde. Lass jeden Einzelnen nicht da stehen bleiben, wo er ist. Führe jeden Einzelnen, die Gemeinde insgesamt, zu Wachstum, Reife und Frucht. In Jesu Namen. Amen. Lass uns singen miteinander. Das als Schlusssegen. Und jetzt beten wir es alle zusammen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und jetzt glauben wir es noch. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und die ganze Gemeinde sage dazu, Amen, Amen, seid gesegnet. Ich glaube, wir sehen uns im Juni nochmal vor dem